Ja, nochmal schönen guten Abend. Wir haben heute die Bibelstunde und wir sind in 1. Mose, Kapitel 25. Also die Geschichte nimmt ihren Lauf und wie wir gesungen haben, die Zeit, die bleibt nicht stehen und dennoch dürfen wir wissen, dass sie genau nach Gottes Uhr abläuft. Und alles, was uns begegnet, und ganz besonders auch, wie wir das im Bibeltext betrachten werden, läuft alles nach Gottes Zeitplan. Und das macht uns zuversichtlich, das macht uns einfach ruhig. Wir dürfen auf Gott vertrauen und wissen, dass Gott das Richtige machen wird. Ich möchte zu Beginn noch beten, lass uns dazu aufstehen. Gott, unser Vater, wir danken dir, dass du uns ja in dieser Welt ruhig lassen werden lässt, weil wir alles aus deiner Hand nehmen dürfen. Wir dürfen wissen, dass du über allem stehst, dass du einen wirklich weisen Plan für diese Welt, aber auch für uns persönlich hast. Und wir dürfen wissen, dass deine Absichten mit uns gut sind. Herr, ganz besonders danken wir dir, dass du durch dein Wort uns dich offenbarst und dass du dadurch immer wieder zu uns sprichst. Auch heute bitten wir dich, dass du zu uns sprichst in dieser Bibelstunde. Hilf, dass wir dein Wort verstehen und dass es nicht nur da hängen bleibt, sondern dass wir es auch in unserem Alltag, in jeder Entscheidung, die wir treffen, dass wir von deinem Wort geprägt die richtige, die wohlgefälligen Entscheidungen treffen. Sei dir mitten unter uns und segne uns. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Wir hatten am Sonntag eine Begebenheit, die davor geschehen ist. Die lässt sich mit einem Satz umschreiben. Isaac wird verheiratet. Endlich ist der Nachkomme Abrahams auch verheiratet, so dass diese Verheißung der Nachkommen für Abraham in Erfüllung gehen kann. So dass, wie Gott Abraham verheißen hat, dass er zahlreich wird, dass niemand das seine Nachkommen zählen kann, dass sich das auch erfüllt. Abraham hat sehr lange gewartet auf Isaac, weil er ist schon fast am Verzweifeln gewesen. Und da gibt es auch ein paar Verzweiflungstaten, würde ich sagen, wo er versucht, Gott zu helfen. Aber dann lesen wir später, dass dieser Abschnitt, dieses Ereignis der Geburt des Isaaks so weit hinausgezögert ist. Wie ich letzte Mal in der Bibelstunde gesagt habe, wenn wir Hebräerbrief zitieren, da wird gesagt, dass es von einem, der erstorben war, Leben hervorgebracht wurde. Also in diesem Zeitpunkt war Abraham nicht mehr zeugungsfähig. Und dennoch schenkt ihm Gott Isaak. Und wir sehen, dass dieser biologische Umkehreffekt, so dass er wieder zeugungsfähig ist, sich fortsetzt. Also wir lesen hier weiter in 1. Mose, Kapitel 25. Und das sind die, wir werden erst einmal ab 1 bis 11 lesen. Und Abraham nahm wieder eine Frau, die hieß Keturah. Die gebar ihm den Simran und den Jokshan, den Medan und den Midian, den Jishbak und den Shuach. Jokshan aber zeugte den Sheber und den Dedan. Die Söhne von Dedan aber waren die Assuriter, Letusiter und die Leumiter. Und die Söhne Midians waren Epher, Henoch, Abida und Eldar. Diese alle sind Söhne der Keturah. Und Abraham gab seinen ganzen Besitz dem Isaak. Aber den Söhnen, die er von den Nebenfrauen hatte, gab Abraham Geschenke und schickte sie, während er noch lebte, von seinem Sohn Isaak weg nach Osten in das Morgenland. Dies ist die Zahl der Lebensjahre Abrahams, die er gelebt hat, 175 Jahre. Und Abraham verschied und starb im guten Alter, alt und lebenssatt, und wurde zu seinem Volk versammelt. Und seine Söhne Isaak und Ismael begruben ihn in der Höhle Machpelah, auf dem Acker des Ephron, des Sohnes Zoars, des Hethiters Mamre gegenüber, in dem Acker, den Abraham von den Hethitern gekauft hatte. Dort wurde Abraham und seine Frau Sarah begraben. Und das geschah nach dem Tod Abrahams, da segnete Gott seinen Sohn Isaak. Und Isaak wohnte bei den Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Also erst einmal bis hierher lesen wir den Text und wir merken, dass nach dem Tod Sarahs und nach der Heirat Isaaks heiratet Abraham noch einmal. Man kennt das auch heutzutage, dass man schon lange vielleicht in einer Ehe gelebt hat und wenn dann ein Lebenspartner stirbt, man ist so darauf angewiesen, Gemeinschaft zu haben mit jemandem und heiratet dann noch einmal. Manchmal ist es sehr problematisch, manchmal läuft es glatt, weil das schon ältere Menschen sind, die dann heiraten. Ich weiß jetzt nicht, wie alt die Keturah war, aber Abraham heiratet noch einmal. Und vor allem ist diese Keturah nicht unfruchtbar, sondern die kann empfangen, kann gebären und sie bekommen nochmal 6 Söhne. Es sind sehr viele Namen aufgelistet, die dann auch aus dieser Eheverbindung kommen, aus der Verbindung von Abraham und Keturah. Diese werden auch immer wieder erwähnt als solche. Aber was hier besonders hervorgehoben wird, ist Vers 7. Und Abraham gab seinen ganzen Besitz Isaak. Abraham überträgt hier seinen ganzen Besitz an Isaak. Und übrigens, das erwähnt auch schon Eliezer, als er auf Brautschau geht, nach Padan Aram, also zu Bethuel. Und dort erwähnt er auch schon vor der Heirat Isaaks, dass Abraham Isaak als den alleinigen Erben all seinen Besitz übertragen hat. Und so überträgt Abraham seinem rechtmäßigen Erbe alles. Also Isaak ist der Sohn der Verheißung und das tut Abraham hier auch ganz bewusst. Und weiter im Vers 6 lesen wir, dass er den Söhnen, die er von den Nebenfrauen hat, also sprich von der Hagar und von der Keturah, das sind die Nebenfrauen, ein anderes Wort dafür sind auch Konkubinen. Also diese beiden Frauen haben nicht den gleichen Status wie Sarah, sondern sie sind Nebenfrauen. Und die Söhne, die von dieser Verbindung kommen, die schickt Abraham auch bewusst von Isaak weg. Die sollen ihm hier in seinem Besitz nicht in die Quere kommen. Wir wissen, dass dort aus den Gegebenheiten, die wir davor schon betrachtet haben, dass in dieser Gegend es immer wieder Mangel an Weideland vorherrschend ist. Brunnen werden immer wieder einander, sag ich mal, streitig gemacht. Und damit das nicht passiert, werden diese alle Söhne von den Nebenfrauen weggeschickt gen Osten in das Morgenland. Sie bekommen eine gute Abfindung und sie sollen Isaak seinen Erbbesitz nicht streitbar machen. Vers 7. Dies ist die Zahl der Lebensjahre Abrahams, die er gelebt hat, 175 Jahre. Und hiermit, mit diesem Abschnitt, soll auch der Lebensbericht Abrahams abgeschlossen werden. Er kommt hier mit seinem Tod zum Abschluss. Es ist sein Tod und sein Begräbnis. Was hier interessant ist, dass über Abraham geschrieben wird, er stirbt im guten Alter, alt und lebenssatt. Oder er ist, sag ich mal, ist zufrieden mit seinem Leben und möchte jetzt auch schon den Schlussstrich setzen. Ich meine, das hat er nicht gemacht, sondern Gott hat das gemacht. Aber Abraham war lebenssatt und wird zu seinem Volk versammelt, also zu seinen Vorfahren, ja, also so ist der Begriff hier beschrieben, wie man dann halt verstirbt und zu denen, die schon früher von ihm weggegangen sind, von seinen Vorfahren, zu denen wird er versammelt. Das ist übrigens auch ein Hinweis darauf, dass es auch schon damals, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und jeder, der stirbt, kommt dann ins Jenseits zu denen hin, die ihm vorangegangen sind. Das ist mit Abraham nicht anders. Und er wird zu seinen Vorfahren vereint. Wir lesen, dass seine Söhne Ismael und Isaak ihn in der Erbhöhle, die Abraham bei Zeiten gekauft hat, um Sarah zu bestatten. Das ist übrigens eine Grabestätte, wo jeder, der Nachfahren Abrahams auch bestattet werden darf. Und somit wird Abraham auch darin zu seinem Volk versammelt. Das heißt, zu den Gebeinen Saras werden dann auch Abrahams Gebeine gelegt. Hier wird nochmal betont, dass Abraham diese Höhle gekauft hat. Also das ist sein rechtmäßiges Erbe, auch Erbbesitz. Auch das darf ihm keiner streitig machen. Das ist zwar das Einzige, was Abraham hier hat. Er hat ein Leben in Kanaan verlebt, in dem Land, das ihm verheißen wurde. Und dennoch besitzt er in seinem Lebensende nur diesen kleinen Acker mit dieser Höhle. Interessant ist hier auch noch, dass Vers 11, und es geschah nach dem Tod Abrahams, da segnete Gott seinen Sohn Isaak. Also der Segen, unter dem Abraham gelebt hat die ganze Zeit, wird in Isaak fortgeführt. Also Isaak spürt diesen Segen, den Abraham Lebzeiten erlebt hat. Und vermutlich auch die mit Isaak zusammenleben, also auch sprich seine Nachbarn, müssen das auch bestätigt haben, dass Isaak auch den gleichen Segen erlebt wie Abraham. Hier in diesem Kapitel werden dann auch nochmal eine andere Verheißung, die in Erfüllung geht, beschrieben. Und zwar die Verse 12 bis 18. Da werden nämlich die Nachkommen Ismaels auch noch einmal erwähnt. Und das ist wichtig, dass in diesem Kapitel noch einmal hervorgehoben wird, dass jede Verheißung, die Gott gegeben hat, in Erfüllung geht. Auch selbst wenn es Ismael betrifft, der nicht Sohn der Verheißung ist, dennoch hat Gott erst einmal Hagar, dann auch Abraham eine Verheißung weitergegeben bezüglich Ismaels. Und wir lesen die Verse 12 bis 18. Dies ist die Geschichte Ismaels, des Sohnes Abrahams, den Hagar, Saras ägyptische Magd, dem Abraham gebar. Und dies sind die Namen der Söhne Ismaels, nach denen ihre Geschlechter genannt sind. Der Erstgeborene Ismaels, Nebaot, dann Kedar und Abdel und Mibsam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jetu, Nafish und Kedma. Das sind die Söhne Ismaels mit ihren Namen in ihren Höfen und Zeltlagern, 12 Fürsten nach ihren Geschlechtern. Und Ismael wurde 137 Jahre alt und er verschied und starb und wurde zu seinem Volk versammelt. Sie wohnten aber von Havila an bis nach Shur, das vor Ägypten liegt, und bis nach Asso hin, gegenüber von allen seinen Brüdern ließ er sich nieder. Also hier wird noch einmal ganz ausdrücklich erwähnt, dass die Verheißung bezüglich Ismaels zu 100% in Erfüllung gegangen ist. Also Abraham wurde verheißen, dass von Ismael 12 Fürsten entstammen werden. Und das hat sich erfüllt. Es sind 12 Fürsten, jeder mit seinem Namen. Und dann, sie hatten auch ihre Zeltlager und ihre Höfe. Und sie wohnten von Havila bis Shur, von das vor Ägypten liegt, bis nach Assur hin. Und betont wird hier, dass er gegenüber von allen seinen Brüdern sich niederließ. Das war damals schon die Verheißung an Hagar, dass er sich seinen Brüdern vors Gesicht setzt sozusagen. Also sie lagern diese Nachkommen Ismaels, die lagern von Kanaan östlich gegen Morgenland in die Richtung, und dort konnte sie keiner vertragen. Und was interessant ist für sie, sie lagen ständig im Streit mit allen diesen anderen Völkern, die irgendwo auch von Abraham abgestammt haben. Also das heißt hier, gegenüber seinen Brüdern, sind alles irgendwo seine Brüder, aber er ist im ständigen Streit mit ihnen. In Feindschaft gegen alle. Auch Ismael stirbt mit 137 Jahren und wird im Tod mit seinen Vorfahren vereint. Das lesen wir hier ausdrücklich. Man vermutet heute die Nachkommen Ismaels bei den Beduinen, die heute noch in Zeltlagern leben. Okay, das ist einmal ein wichtiger Abschnitt hier noch einmal zu sehen, dass Gottes Verheißungen auch bezüglich Ismaels, der nicht zur Verheißungslinie gehört, dennoch hundertprozentig in Erfüllung geht, wie Gott es Abraham versprochen hat. Und jetzt lesen wir weiter ab Vers 19. Wir lesen von 19 bis 25. Dies ist die Geschichte Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Und Isaac war 40 Jahre alt, als er Rebekka zur Frau nahm, die Tochter Betuels, des Aramäers aus Padan Aram, die Schwester des Aramäers Laban. Isaac aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich von ihm erbitten, und seine Frau Rebekka wurde schwanger. Und die Kinder stießen sich in ihrem Schoß. Da sprach sie, wenn es so gehen soll, warum bin ich dann in diesen Zustand gekommen? Und sie ging hin, um den Herrn zu fragen. Und der Herr sprach zu ihr, zwei Völker sind in deinem Leib, und zwei Stämme werden sich aus deinem Schoß scheiden. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Als nun ihre Tage erfüllt waren, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Der erste, der herauskam, war rötlich, am ganzen Leib wie ein haariger Mantel, und man gab ihm den Namen Esau. Danach kam sein Bruder heraus, und seine Hand hielt die Ferse Esaus. Da gab man ihm den Namen Jakob. Und Isaac war 60 Jahre alt, als sie geboren wurden. Also hier sehen wir, dass die eigentliche Geschichte mit Isaac weitergeht. Wir haben erlebt, dass die Geschichte Abrahams zum Abschluss ging. Dann kam ein kurzer Einschub, dass Ismaels Geschichte weiterging und er starb. Aber jetzt beginnt weiter die Geschichte Isaaks. Die Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat, ist nicht gestorben, sondern die Verheißung, die lebt in Isaak weiter. Und Isaak war 40 Jahre alt. Also, Vers 19. Dies ist die Geschichte Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Das soll hier nochmal deutlich hervorgehoben werden, dass Abraham, den Isaak zeugte, Isaak ist der rechtmäßige Nachfolger Abrahams. Das ist schon mal geklärt. Und dann heißt es hier, dass Isaak 40 Jahre alt ist, als er Rebekka heiratet. Auch das ist ein Fakt. Das haben wir übrigens in der Sonntagspredigt gehört. Was hier noch hervorgehoben wird, dass Rebekka nach dem Wunsch Abrahams aus der Verwandtschaft Abrahams kommt und dass sie die Tochter des Aramäers Betuel, Betonung liegt auf Aramäer, Aramäer Betuel, die Schwester des Aramäers Laban, aus der Gegend Padan Aram. Auch wiederum mehrere Hinweise auf Aram. Und Aram ist ein Sohn Sems. Sem ist der Sohn Noahs. Also in dieser Linie über Aram, ja, sehen wir diese Verheißungslinie, dass Noah hatte drei Söhne und da ging die Segenslinie, die Verheißungslinie über Sem. Und der Sem, der zeugte dann den Aram. Und jetzt sind die Aramäer sozusagen auch über diese Linie zu verstehen. So Abraham. Und heute vermutet man die Aramäer unter den Syrern. Die sollen die Nachkommen der Aramäer sein. Hier stoßen wir auf ein altbekanntes Problem. Das hatten wir schon bei Abraham. Rebekka ist unfruchtbar. Wieder. Kein Nachkommen in Sicht. Wie soll die Verheißung weitergehen? Wie soll diese Verheißung in Erfüllung gehen, dass da ein zahlreiches Volk entstehen soll, wo das alles so langsam und so spärlich kommt? Übrigens, wie lange wartet Isaak auf Nachkommen? Wisst ihr das? 20 Jahre. Richtig. Hier wird es nur in einem Satz erwähnt, aber es sind immerhin 20 Jahre, dass Isaac auf ein Nachkommen wartet. Interessant ist hier beschrieben, dass Isaac für seine Frau betet. Und das ist auch für Isaac aus der Erfahrung, die er mit seinem Vater hat, ein bewährtes Mittel, um da weiterzukommen. Isaac betet für seine Frau, auch wenn es jetzt 20 Jahre lang gedauert hat, trotzdem betet er für seine Frau. Und interessanterweise heißt es hier, der Herr ließ sich erbitten. Und seine Frau Rebekka wurde schwanger. Ja, vielleicht hat er nicht 20 Jahre gebetet, sondern vielleicht nur 15 Jahre. Ich weiß jetzt nicht, wie lange er gebetet hat. Aber letztendlich ließ sich der Herr erbitten. Und das ist ein gutes Beispiel für uns, wenn wir lange bitten und auf etwas warten und die Erfüllung wartet. Es dauert. Und dennoch dürfen wir wissen, gerade an diesem Beispiel, dass wir Gott nicht zwingen können, aber Gottes Uhr, die läuft, wie er es will und nicht wie wir es ihm vorschreiben können. Und der Herr ließ sich erbitten, das dürfen wir auch auf uns anwenden, dass der Herr sich erbitten lässt. Als Rebekka dann schwanger wird, da macht sich das nächste Problem bemerkbar. Die Kinder stoßen sich in ihrem Leib. Ich weiß nicht, das müssten unsere Frauen, die mal eine Schwangerschaft hinter sich haben, vielleicht ein bisschen verstehen können, was das heißt, wenn die sich in ihrem Leib stoßen. Auf jeden Fall ist Rebekka überhaupt nicht glücklich darüber. Sie will fast verzweifeln an dieser Schwangerschaft, so wie sie darüber spricht. Warum bin ich dann überhaupt schwanger geworden? Wenn das so weitergeht, dann hätte ich mir das auch sparen können. Auch sie geht den Herrn zu befragen. Das ist bemerkenswert, dass Rebekka auch ins Gebet geht. Interessant ist es hier auch, dass sie geht, den Herrn zu befragen. Es könnte ja sein, dass sie zu Abraham gegangen ist, um zu fragen, dass er für sie betet, weil Abraham zu dieser Zeit noch lebt. Und wir lesen Vers 23, und der Herr sprach zu ihr, zwei Völker sind in deinem Leib, zwei Stämme werden sich aus deinem Schoß scheiden. Und dieses gegenseitige Treten ist da schon bemerkbar. Und zwar beginnt das schon in deinem Leib. Diese Scheidung dieser zwei Stämme, die Scheidung dieser zwei Völker. Und was hier noch interessant ist, was der Herr sagt, ein Volk wird dem anderen überlegen sein. Und noch konkreter, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und bei der Geburt stellt man fest, tatsächlich, es sind Zwillinge. Das konnte man davor noch nicht ganz eindeutig feststellen, obwohl die Verheißung ja schon sehr stark darauf hindeutete, dass es Zwillinge sein sollten. Bei der Entbindung stellt man fest, tatsächlich, es sind Zwillinge, zwei Jungs. Und der eine ist, der erste, der rauskommt, ist rötlich und ganz mit Haar bedeckt. Also am ganzen Körper behaart, wie ein Mantel wird er beschrieben. Ich kann mir schlecht vorstellen, wie das aussehen mag, aber das muss schon sehr komisch gewesen sein. Und daher gibt man ihm den Namen Esau. Das heißt, beharrt. Und das Bemerkenswerte ist, dass der Zweite bei der Geburt ihn an der Ferse festhält. Und deswegen nennt man ihn Jakob. Jakob bedeutet so viel wie Fersenhalter. Der hat sich ganz leicht gemacht wahrscheinlich, ne? Hat sich halt einfach mit dem ersten losziehen lassen. Heute hat er noch aus der Erfahrung, die man mit dem Jakob dann später gemacht hat, die Bedeutung des Namens noch erweitert. Ist der Listige oder der Betrüger, wird dann auch noch dem Namen zugeschrieben. Aber ursprünglich war das einfach Fersenhalter. Zu diesem Zeitpunkt ist Isaac 60 Jahre alt. Ich habe ja davor erwähnt, dass Abraham zu dieser Zeit noch lebt. Abraham stirbt mit 175 Jahren. Also 15 Jahre später, als diese Geburt geschah. Ja, bezüglich von Esau und Jakob und die Verheißung, die der Herr über sie spricht, das wird immer wieder in der Bibel aufgegriffen. Zum Beispiel in Römer Kapitel 9, Vers 10 bis 13. Da heißt es, als Rebekka von ein und demselben, von unserem Vater Isaak, schwanger war, als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bliebe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wie auch geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Diese Bibelstelle, die schlägt uns etwas vor den Kopf. Und wir haben, und uns stellt sich sofort die Frage, die übrigens in Römer, der Apostel Paulus greift auch diese Frage auf und sagt, ist denn Gott ungerecht? Also uns kommt sofort diese Frage auf. Warum handelt Gott hier so ungerecht? Diese zwei Kinder, die noch nicht geboren waren, noch, und hier heißt es ausdrücklich, die weder Gutes noch Schlechtes getan hätten. Und dennoch heißt es hier, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und kommt noch ein Zitat dazu aus Malachi, wo geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Kann es sein, dass Gott einfach jemanden einfach liebt und den anderen einfach hasst? Übrigens, gehasst ist hier gemeint im Sinne von, ich habe ihn verworfen. Also das, was Apostel Paulus hier aufgreift und mit diesem Beispiel hervorheben möchte, ist, dass Gott souverän ist. Und dass Gottes Souveränität darin besteht, dass er sich erbarmt, den er will. Und wem er sich nicht erbarmen will, dem erbarmt er sich eben nicht. Aber er schenkt sein Erbarmen, wem er will. Wenn wir aber den Zusatz, den wir in Malachi 1, Verse 2 bis 4 lesen, da heißt es, ich habe euch geliebt, spricht der Herr, aber ihr fragt, worin hast du uns geliebt? Ist nicht Esau Jakobs Bruder, spricht der Herr, dennoch habe ich Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Und sein Gebirge habe ich zu einer Wildnis gemacht und sein Erbteil den Schakalen der Wüste gegeben. Wenn aber Edom sagt, wir sind zwar zerstört, Wir wollen aber die Trümmer wieder aufbauen. So spricht der Herr der Herrscharen, sie mögen bauen, ich aber werde niederreißen. Und wenn man, und man wird sie nennen, Land der Gesetzlosigkeit und Volk, das Volk, über das der Herr ewig zürnt. Also hier wird ein Prophet aufgegriffen, ein Malachi, der über Israel weissagt. Und hier möchte Gott durch diesen Propheten seine Liebe zu Israel aufzeigen, im Kontrast zum Hass gegen Edom. Edom ist übrigens der andere Name für Esau, werden wir auch später noch merken. Also die Liebe Gottes zu Israel wird hier hervorgehoben, im Kontrast zum Hass gegen Edom. Es sind viele Jahre vergangen und sich haben tatsächlich zwei Völker entwickelt, die im Streit miteinander sind und wo sich tatsächlich das erfüllt, was der Herr damals Rebekka gesagt hat. Und aus dem Werdegang dieser Völker erkennt man eine Entwicklung, die dann dazu führt, dass Gott sagt, ich habe Israel, Jakob, geliebt und Esau, Edom, habe ich verworfen oder gehasst. Auch im Hebräerbrief, Kapitel 12, Verse 14 bis 17, wird noch einmal ein ähnlicher Gedanke hervorgehoben. Und das steht jetzt in einem anderen Zusammenhang. Das ist sehr wichtig, dass wir diesen erkennen. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Dass nicht jemand ein unzüchtiger oder ein gottloser Mensch sei, wie Esau, der um einer Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er nachher verworfen wurde, als er den Segen erben wollte, denn obgleich er ihn unter Tränen suchte, fand er keinen Raum zur Buße. Also hier wird noch einmal deutlich, der Hebräer-Briefschreiber möchte das hier auch nochmal verdeutlichen, dass hier ein Prozess stattfindet und deswegen warnt er seine Leser, dass sie in der Heiligung leben und darauf achten, dass sie die Gnade Gottes nicht versäumen, dass nicht so ein unzüchtiger oder ein gottloser Mensch wie Esau entstehen kann. Und hier wird von Esau gesagt, er hat um einer Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkauft. Und nachher wurde er verworfen. So steht es in diesem Text. Und er wollte den Segen haben. Aber er fand keinen Raum zur Buße. Er wollte zwar das Privileg des Segens haben, aber die Verantwortung der Erstgeburt, die brauchte er nicht. Die wollte er nicht. Die hat er von sich gestoßen. Für ein Linsengericht verkauft. Also hier wird nochmal hervorgehoben, warum Esau verworfen wurde. Was im Mutterleib Rebekka passierte, ist eine Weichenstellung, wo Gott sagt, die Verheißungslinie geht über Jakob und nicht über Esau. Heißt aber nicht vordergründig, dass Gott da schon gesagt hat, obwohl er natürlich diese Entwicklung schon damals gesehen hat, dass er von vornherein gesagt hat, diesen Jakob, den werde ich lieben, diesen Esau, den werde ich hassen. Sondern eine gewisse Entscheidung, ein Prozess ist ja fortgesetzt worden nach der Geburt. Und zwar eine entscheidende Weichenstellung. Wir lesen die Verse 27 bis 34. Und als die Knaben groß wurden, da wurde Esau ein tüchtiger Jäger, ein Mann des freien Feldes. Jakob aber war ein sittsamer Mann, der bei den Zelten blieb. Und Isaac hatte den Esau lieb, weil ihm das Wildbret mundete. Rebekka aber hatte den Jakob lieb. Und Jakob kochte ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und war erschöpft. Und Esau sprach zu Jakob, lass mich von den roten Gerichten herunterschlingen, denn ich bin erschöpft. Daher gab man ihm den Namen Edom, das heißt Rot. Da sprach Jakob, verkaufe mir heute dein Erzgeburtsrecht. Und Esau sprach zu Jakob, siehe, ich muss doch sterben, was soll mir das Erstgeburtsrecht? Jakob sprach, so schwöre mir heute. Und er schwor ihm und verkaufte so dem Jakob sein Erstgeburtsrecht. Da gab Jakob dem Esau Brot und das Linsengericht. Und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Lass uns mal zusammentragen, was hier von Esau geschrieben ist. Seid ihr noch da? Ihr dürft mitdenken. Esau kam vom Feld. Also, was wird am Anfang beschrieben? Wie wird Esau beschrieben? Er ist ein tüchtiger Jäger. Was noch? Ein Mann des freien Feldes. Was wird von ihm noch beschrieben? Hungrig ist er. Der ist Isaaks Liebling, ja? Auch bemerkenswert. Isaak liebt ihn übrigens, weil er vom Wild gerne isst, ne? Also, hier in diesem Zusammenhang sehen wir, dass Esau nicht seinen Pflichten als Erstgeborener, der sich um das Ganze kümmern soll, die Herden und die Zelte und so weiter, sich nicht darum kümmert, sondern er jagt lieber. Er ist ein Mann des freien Feldes, er streift irgendwo in der Gegend rum und jagt. Und Isaak fördert das auch noch, indem er sagt, jage mal für mich, ich mag das. Esau ist Jakob, ist Isaaks Liebling. Was lesen wir über Jakob? Er ist ein sittsamer Mann. Sittsam heißt übrigens wohlerzogen, anständig, zurückhaltend. Eine andere Übersetzung sagt, ein stiller Mann war das. Der bleibt bei den Zelten. Also der ist derjenige, der sich da um das Ganze kümmert. Der im Prinzip jetzt schon die Verantwortung für das Wohlergehen der ganzen Sippschaft und was da alles so anfällt, trägt. Was ist noch bemerkenswert? Außergewöhnlich. Mamas Liebling. Weil er kochen kann. Weiß ich nicht, ob es damit zusammenhängt. Auf jeden Fall, er kann kochen. Und dann kommt es zu dieser Begebenheit, die wir jetzt ganz schnell durchgehen werden. Esau kommt von einer Jagd und ist erschöpft und hungrig. Er ist todmüde. Und da will dieser rothaarige Raubeiner auch noch von dem roten Linsengericht essen. Daher heißt er Edom, Rot. Das ist so ein Wortspiel. Dieser Rote hat noch von dieser roten Suppe gegessen. Oder will die essen. Und Jakob, der verhandelt hier hart. Er nutzt die Gelegenheit und sieht, Esau ist bereit, alles zu verkaufen. Hauptsache, er darf essen. Verkaufe mir dein Erstgeburtsrecht. Was war das Erstgeburtsrecht? Das Erstgeburtsrecht beinhaltete den doppelten Anteil beim Erben. Und natürlich, Gott hat sich ganz besonders dafür für den Erstgeborenen ausgesprochen. Das heißt, er wollte ihn besonders segnen. Daher merken wir das später auch, als Isaak den Segen weitergibt, wie wichtig es für Jakob, auch später für Esau war, diesen Segen zu empfangen. Gott segnet ganz besonders die Erstgeburt. Über die Erstgeburt sollte auch sozusagen die Segensverheißung Gottes weitergegeben werden. Aber Esau ist das alles nicht wichtig. Esaus Antwort ist unüberlegt und kopflos. Er sagt, ich sterbe vor Hunger, sterben muss ich sowieso, dieses Erstgeburtsrecht bringt mir nichts. In diesem Moment würde es ihm auch nichts bringen. Aber er verkauft für das Linsengericht seine Erstgeburt. Und wir denken nochmal zurück, was der Hebräerbriefschreiber sagt, dass Gott das sehr ernst genommen hat mit diesem Erstgeburtsrecht. Für Esau war das nichts, nichts Wertvolles. Das kann man für ein Linsengericht verkaufen. Und Gott hat ihn verworfen. Zumindest der Hebräerbriefschreiber betont das so. Und zum Schluss heißt es auch, so verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Und er heißt Edom, der Rote. Das war sozusagen auch ein Spottname, den man ihm gegeben hat. Das ist dieser Rote, der für so ein rotes Linsengericht sein Erstgeburtsrecht einfach verkauft hat. Ich möchte noch ein paar Sätze zu unserer Anwendung heute sagen. Im Beispiel von Isaak und Rebekka, als sie unfruchtbar war, so dürfen wir wissen, dass Gottes Verheißungen in Erfüllung gehen werden, auch wenn man 20 Jahre darauf warten muss. Und dennoch gehen Gottes Verheißungen in Erfüllung. Und wenn wir Gott bitten, so lässt er sich erbitten. Also wir dürfen anhaltend bitten. Wir dürfen wiederholt bitten. Wir dürfen dringlich bitten. Und das geht nicht an Gott vorbei. Gott hat eine Antwort bereit. Ob diese Antwort uns gefallen wird, das ist vielleicht was anderes. Aber Gott wird sich erbitten lassen. Im Fall von Esau dürfen wir wissen, dass man die Gnade Gottes versäumen kann und keinen Raum zur Buße finden kann, wie das Beispiel Esaus uns zeigt. Und Gott hat ihn verworfen, hat ihn preisgegeben. Und aus dieser Entwicklung dieser zwei Knaben dürfen wir feststellen, wie viel schon in der Entwicklung mitgegeben werden kann, selbst durch die Eltern. Wir haben das gesehen, dass der Vater hat den Isaak bevorzugt, oder den Esau bevorzugt, die Mutter hat den Jakob bevorzugt, und wir sehen, dass da gibt es Probleme über Probleme. Und so mitunter wird sozusagen auf diesem Lebensweg eine bestimmte Richtung eingeschlagen, und diese Richtung, die haben Konsequenzen für die Ewigkeit. Das sehen wir auch ganz besonders im Zusammenhang mit Esau. Das dürfen wir aus diesem Kapitel mitnehmen.